RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. US-Präsident Trump sieht keine Chance auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. Aus Washington Samuel Jakisch.
Putin habe in dem Telefonat angekündigt, er werde auf den jüngsten Angriff durch den ukrainischen Geheimdienst auf Militärflugzeuge und Flugplätze in Russland reagieren. Die USA hatten zuletzt direkte Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland vermittelt. Donald Trumps Vorschlag einer sofortigen Waffenruhe blieb jedoch erfolglos. In seinem 75-minütigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten habe er auch über den Iran gesprochen, teilte Trump außerdem mit. Russland ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner des Iran.
Der Deutsche Städtetag ruft die Bundesregierung angesichts anhaltender Herausforderungen bei der Versorgung von Geflüchteten zum zügigen Handeln auf. Der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi sagte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten bleibe angespannt. Zwar sei die Zahl neuer Asylbewerber rückläufig, aber man müsse sich ja auch um die Menschen kümmern, die bereits bei uns sind, so Dedi weiter. Der Städtetag fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute zu einer Konferenz in Berlin zusammen. Bundeskanzler Merz ist wegen seiner USA-Reise entgegen der ursprünglichen Planung nicht dabei. Benjamin Großkopf.
Es geht ums Geld, und zwar um viel Geld, denn ein wichtiges Thema der Länderchefinnen und Chefs ist das Sondervermögen des Bundes. 100 Milliarden Euro daraus sollen den Ländern für Investitionen zur Verfügung stehen, die das wiederum weiterverteilen an Städte und Gemeinden. Unklar ist noch die genaue Verteilung, die heute hier in Berlin optimalerweise vereinbart werden soll. Beherrschendes Thema sind aber die Beschlüsse der Bundesregierung gestern. Steuerliche Entlastungen von Unternehmen, damit die mehr investieren. Die Länder beklagen, dass ihnen dadurch erstmal Geld fehlt. Die Summe wird auf insgesamt knapp 46 Milliarden Euro geschätzt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Dann trifft Deutschland entweder auf Europameister Spanien oder auf Vizeweltmeister Frankreich. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam beim TASV Eisenach eine Niederlage kassiert. Die Brandenburger mussten sich in Eisenach mit 19:37 geschlagen geben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute ist es teils aufgelockert, teils wolkig. Es gibt erneut Schauer und Gewitter und das zusammen bei Maximalwerten von 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit der A24 Hamburg Richtung Berlin. Hier ist zwischen Hamburg-Jenfeld und dem Kreuz Hamburg-Ost wegen eines Feuerwehreinsatzes weiterhin gesperrt. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West auch wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres noch gesperrt. Und die A535 Wuppertal Richtung Velbert, da ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten noch bis 5:30, also eine knappe halbe Stunde gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Nikolai Russ. Guten Morgen. Auf diesen Besuch schauen heute fast alle politischen Beobachter in Deutschland. Der neue Bundeskanzler ist zum Antrittsbesuch bei Donald Trump in Washington. Wie ist der Ton zwischen ihm und Friedrich Merz? Kommen sich die beiden näher oder kommt es vielleicht wieder zu einem Eklat im Oval Office? Was vom Besuch des Bundeskanzlers in Washington zu erwarten ist, Torben Ostermann blickt für uns voraus.
Friedrich Merz ist mit bestimmten Gewissheiten aufgewachsen. Eine Gewissheit, die USA, dieses mächtige Land auf der anderen Seite des Atlantiks, sind enge Partner, ja sogar Freunde. Umso überraschender war dann das, was der frischgebackene Wahlsieger Merz am 23. Februar nur wenige Minuten nach der ersten Prognose live im Fernsehen zum Besten gab.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss, aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Aber es nützt nichts. In der Politik zählt die Realität und die könnte kaum herausfordernder sein. Drei Themen dürften den Antrittsbesuch des Transatlantikers Friedrich Merz bestimmen. Der Streit um die angedrohten Zölle, der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Diskussion um die NATO-Ausgaben.
Wir sind auf dem Weg dorthin, uns zu verpflichten, 3,5% NATO-Quote für die militärische Beschaffung, aber zusätzlich 1,5 für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die militärische Relevanz hat.
3,5 plus 1,5 macht 5. Und das ist nicht zufällig genau die Zahl, die Donald Trump schon länger fordert. Hier könnte Merz im Oval Office also punkten und dem amerikanischen Präsidenten verklickern, Deutschland bewegt sich. Diese Bewegung ist vielleicht ein guter Moment, um über die Ukraine zu sprechen. Denn hier macht der US-Präsident den Europäern am meisten Sorgen. Immer wieder verändert Trump seine Position. Mal droht er der Ukraine, dann klingt er wieder so. Ich bin nicht zufrieden damit, was Putin macht. Er tötet jede Menge Menschen. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle Putin macht. In den europäischen Hauptstädten und auch beim deutschen Bundeskanzler macht sich angesichts solcher Sätze Hoffnung breit. Hoffnung, dass Trump auf ihrer Seite steht und Putin stärker unter Druck setzt. Und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, ist da auch noch das Thema Zölle. Nach eigenen Angaben ja Trumps Lieblingswort. Immer wieder droht er Europa mit saftigen Aufschlägen. Ein Albtraum für die Exportnation Deutschland.
Wir müssen halt schauen, ob wir da die Dinge übereinandergelegt bekommen. Und wenn nicht, müssen wir darauf vorbereitet sein. Es kann sein, dass es uns nicht gelingt. Dann wird die deutsche Wirtschaft Entscheidungen treffen müssen, wie weit sie in Amerika investieren. Und wir müssen politische Entscheidungen darüber treffen, wie wettbewerbsfähig wir sein wollen, notfalls auch ohne Amerika.
Notfalls ohne Amerika. Noch so ein Satz, den zu sagen, sich Merz früher wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
Doch worauf müssen wir uns heute einstellen, wenn Friedrich Merz da bei Donald Trump sitzt? Droht der nächste Eklat im Oval Office oder könnte es auch der Beginn einer vielleicht sogar großen Freundschaft sein? Genau das hat mein NDR-Kollege Markus Schubert den Politikwissenschaftler, Psychologen und emeritierten Professor von der Hochschule Magdeburg-Stendal, Thomas Kliche, gefragt.
Also erstmal, Trump hat keine Freunde. Der kennt Bewunderer, der kennt autoritäre Kumpel, der kennt Schwächlinge, die er verachtet, weil sie weniger Macht haben als er, und er kennt vorsichtig behandelte, starke Gegner. Und er hat keinerlei Taktgefühl. Will man mit so jemandem befreundet sein? Und wenn man mit so jemandem befreundet ist, wie zuverlässig wäre das denn? Wir sehen, Unterwürfigkeit lohnt sich hier überhaupt nicht. Die einzige Maxime ist, man darf nicht so viel Porzellan zertöppern, dass Trump sein Größenimage zu verteidigen beginnt, gerade auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, im Grunde ist es für Merz egal, wie er auftritt. Trump wird sich in der Öffentlichkeit ja später sowieso alles zum großen Sieg zurechtlügen. Er hat ja diese Geschichte erzählt, diese Staatsoberhäupter stehen alle Schlange bei mir zum, wörtlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Hintern küssen, um einen Deal zu kriegen.
Für Zollabkommen,
dieses Spiel, ja, dieses Spiel darf man nicht stören, das ist Trumps Spiel, dann ist ein ruhiger Verlauf gesichert. Aber man darf nicht darauf hoffen, so jemanden zu überzeugen oder ihm neue Ideen zu geben. Der will Unterwerfung, der respektiert nur Stärke. Das haben wir ja auch bei den Zöllen erlebt. Die EU droht mit Gegenzöllen, da werden die Zölle erstmal verschoben. Jetzt testet er wieder, also europäische Einigkeit und Stärke. Das heißt, Merz kann sich's leicht machen, er vermeidet ein Eklat und beharrt öffentlich ruhig auf der eigenen Position und stellt keine ausdrücklichen Forderungen und alles ist wunderbar.
Nochmal zur Gesprächsaufstellung der beiden. Morgen um diese Zeit nicht kuschen und nicht kuscheln, empfiehlt der CSU-Chef Söder dem Kanzler. Wahrscheinlich in der sicheren Überzeugung, es selbst besser gekonnt zu haben. Aber Merz weiß auch schon, welche Fehler er vermeiden will.
Und wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Tja, schafft Merz das, der ja übrigens seit jeher Transatlantiker ist und vielleicht ein Idealbild von den USA hat, in dem Trump eigentlich gar keinen Platz hat?
Diese küchenpsychologische Einlage ist jetzt ganz niedlich, verbirgt aber vielleicht entweder eine tiefe Verlegenheit vor der Unberechenbarkeit dieses Entscheidungsträgers. oder aber auch eine Resignation, dass nämlich es hier einfach darum geht, sich mal kennenzulernen und dass die Verhandlungen dann tatsächlich in Form von Machtausübung stattfinden werden gegenüber einer solchen Administration wie Trumps.
Und wie, um noch einmal auf die USA als Lebensversicherung Europas zurückzukommen, wie bekommt Merz Trump zurück ins europäische Boot, auch wenn es um Europas Sicherheit und das Überleben der Ukraine geht? Merz hat versucht, die Reihen der Europäer zu schließen in den vergangenen Wochen. Muss er jetzt Solidarität fordern, erbitten oder kann er zu Trump sagen, schauen Sie, was wir jetzt alles für die Verteidigung ausgeben, allein in Deutschland? Sie sind ja erhört worden, jetzt kann es doch weitergehen.
Ich fürchte, es ist in beiderlei Hinsicht relativ egal. Ich glaube, die Amerikaner sehen das europäische Boot, also Europas Sicherheit und das Überleben der Ukraine getrennt. Deshalb gehe ich mal auf die beiden Fragen getrennt ein. Das eine, die europäische Sicherheit. Soweit ich erkennen kann, ist die Schädigung der NATO bereits jetzt irreversibel, weil Zweifel an der Abschreckung bleiben werden. Das heißt also Zweifel an der amerikanischen nuklearen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Europa. Also wenn Russland Europa angreift und Nuklearwaffen einsetzt oder androht, würden dann die Amerikaner sich selber einen Nuklearschlag einhandeln, indem sie eingreifen. Aber auch innerhalb Europas, es gibt ja Zweifel an der französisch-britischen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Baltikum, Polen, Deutschland. Das heißt, Europa muss sich vollkommen neu aufstellen, muss das neu aushandeln, wird erstmal konventionell aufrüsten, um diese Situation der Abschreckungskrise möglichst aufzuschieben. Und Europa wird ein unabhängiges Bündnis aufbauen, wenn auch erstmal ganz unauffällig innerhalb der NATO. Das heißt, da braucht man Trump gar nicht zurückholen. Jetzt schon haben sich die Amerikaner als im Kern nicht völlig zuverlässig erwiesen. Und die Frage des Überlebens der Ukraine, dieser Rohstoffvertrag der Amerikaner mit der Ukraine zeigt ja ein bisschen Trumps außenpolitische Vision. Wir, die Amerikaner, holen uns unseren Vorteil und die anderen zahlen dafür. Das ist ja seine Idee, die Mexikaner bauen eine Mauer, müssen dafür auch noch zahlen. Und hier will er, dass die USA die ukrainischen Rohstoffe bekommen und die Europäer die ukrainische Verteidigung bezahlen. Dabei gibt es nun aber offenkundig zwei Denkfehler, nämlich einmal, wenn die Ukraine von Russland unterworfen wird, dann bekommen die USA keine Rohstoffe mehr, die fließen nach Russland. Wenn die Ukraine aber von Europa gerettet wird, dann wird dieses Rohstoffabkommen Makulatur sein, dann wird die Ukraine das so nicht einlösen wollen. Das heißt, der einzige Ansatz, der sich hier zeigt, wäre Trumps Selbst- und Medienbild als starker Macher aufzurufen. Das ist ihm ja ganz wichtig, damit arbeitet er auch politisch, und immer wieder Waffenlieferungen herauszuholen, solange das noch geht, und ihn dafür schrecklich öffentlich loben. Aber uns muss klar sein, auch das ist eine absolut unsichere Strategie. Bei diesem Präsidenten ist nichts mehr zuverlässig.
Sagt der Politikwissenschaftler Thomas Kliche im Gespräch mit meinem NDR-Kollegen Markus Schubert. Und damit zu einem anderen derzeit wichtigen Treffen von Politikern. Die Verteidigungsminister der NATO treffen sich in Brüssel und dort treffen sie letzte Vorbereitungen für ein beispielloses Aufrüstungsprogramm. Es soll in 3 Wochen beim Gipfeltreffen in Den Haag verabschiedet werden. Ein Teil besteht aus Waffen, ein anderer Teil aus Psychologie. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Stärke zeigen und auf keinen Fall Zweifel aufkommen lassen. Das ist die Absicht von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, wenn er sich ans Mikrofon stellt. Die NATO sei das mächtigste Verteidigungsbündnis der Weltgeschichte, sagte Rutte gestern kurz vor dem Treffen mit den Verteidigungsministern.
NATO ist the most powerful defense alliance in world history. It's even more powerful than the Roman Empire.
Die NATO sei sogar mächtiger als das Römische Reich. Den Niedergang des Römischen Reichs durch angreifende Volksstämme aus dem Osten ließ der NATO-Generalsekretär unerwähnt, aber die Botschaft war trotzdem klar. Die Allianz soll sich wappnen und aufrüsten, sie soll abschrecken in Richtung Osten, in Richtung von Putins Russland. Ohne amerikanische Unterstützung ist das im Moment aber aus Sicht von Rutte kaum möglich. Deshalb lobt er Donald Trump bei jeder Gelegenheit, er will ihn an Bord halten.
And we fully support President Trump's efforts to stop the bloodshed
with a just and lasting peace.
Wir unterstützen Präsident Trump voll und ganz, gerade bei seinen Bemühungen, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. Beim Treffen mit den Verteidigungsministern heute geht es nur am Rande um die Ukraine. Im Vordergrund wird die Sicherheit des Bündnisgebietes stehen, genauer die Sicherheit Europas. Aber auch da ist Donald Trump wieder der große Abwesende, der den Takt vorgibt. Mit einer Zahl, die er im Januar bei einer Pressekonferenz mal als Testballon in den Raum geworfen hatte. 5% sollen die Europäer nach seinen Vorstellungen künftig von ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgeben. Das wäre 2,5-mal so viel wie bisher, mehrere 100 Milliarden Euro zusätzlich jedes Jahr. Der Vorschlag wurde von den meisten Bündnispartnern zunächst als völlig illusorisch abgetan. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius fordert jetzt darüber zu diskutieren, was machbar und realistisch ist.
In the first place, I would like to highlight that there is nobody who really postulates 5% by anybody from.
Niemand geht im Ernst davon aus, dass wir von jetzt an 5% erreichen werden. Das ist wirklich unrealistisch. Wir sprechen darüber, den Prozentsatz in den kommenden Jahren zu erhöhen. Das ist möglich und sicher auch notwendig. Was nötig ist, wollen die Minister heute festzurren. Dabei geht es um konkrete militärische Fähigkeiten, eine Art Hausaufgabenheft für jede Armee in der Allianz. Ganz vorn stehen der Ausbau der Luftverteidigung und Transportfähigkeiten, weitreichende Waffensysteme und moderne Drohnen.
We have to find a realistic compromise between what is necessary and what is possible really.
Wir müssen einen realistischen Kompromiss finden, fordert Pistorius, und das ist aus seiner Sicht nur möglich, wenn nicht nur über Geld und Prozentzahlen gesprochen wird, sondern auch über neue Formen der Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion. Von Generalsekretär Rutte kommt der Vorschlag, den Wunsch von Trump nach 5% zumindest formal zu erfüllen, dabei einen Teil, etwa 1,5% für Infrastruktur mitzuzählen, für den Ausbau von Straßen und Brücken für Militärtransporte. Dann blieben noch 3,5% für Waffen, Munition und Soldatengehälter übrig. Und diese Zahl hält auch Boris Pistorius über mehrere Jahre gerechnet für realistisch.
Helga Schmidt berichtete für uns aus Brüssel. Und wir gucken raus auf das Wetter für Deutschland in der ARD-Infonacht. Wir starten mit vielen Schauern in diesem Donnerstag. Später kommen auch noch Gewitter dazu. Die treffen heute dann vor allem die Nordhälfte und Südbayern, und zwar ganz im Süden. Zwischen den Regenschauern gibt es auch mal trockene Phasen mit Sonne und oder Wolken bei Höchstwerten von 15 bis 24 Grad. Morgen am Freitag erstmal oft regnerisch. Da sind bis mittags einige Schauer unterwegs, aber im Laufe des Tages verteilen die sich und werden immer kleiner. Heißt, Richtung Wochenende steigen die Sonnenchancen bei maximal 16 bis 26 Grad. Wir gucken auf ein paar aktuelle Werte. Wir haben 11 Grad in Bremen mit vielen Wolken. Frankfurt meldet 15 Grad, auch hier stark bewölkt. Dresden 17 Grad, teils bewölkt. Hannover 14 Grad, stark bewölkt. Auf dem Brocken im Harz haben wir 11 Grad, auch hier viele Wolken. Düsseldorf 13 Grad, teils bewölkt. Schwerin 12 Grad, auch hier viele Wolken. Und wir gucken noch nach Rosenheim, auch hier viele Wolken. Und die Zeit 5 Uhr und 18 Minuten.
Die ARD-Infonacht.
Wird die Slowakei zum zweiten Ungarn? Zu einem EU-Land also, das sich nicht mehr an Regeln und Rechtsstaatlichkeit hält. Um das zu klären, waren jetzt Abgeordnete des EU-Parlaments zu Besuch in Bratislava. Dort haben sie mit Vertretern der Regierung Fico gesprochen, aber auch mit den Bürgern dort. Fazit: Viele Sorgen sind berechtigt, der Tonfall der slowakischen Regierung aber teilweise nicht. Marianne Alweis berichtet.
Investigative Medien gibt es noch in der Slowakei. Davon konnten sich die Europaabgeordneten bei ihren Besuchen in Bratislava überzeugen. Etwa die liberale Zeitung Denník N. Sie hat zur Hacienda-Affäre recherchiert.
Postavili ju aj vďaka štedrej podpore z európskych peňazí.
EU-Gelder für den Bauernhoftourismus in der Slowakei sollen vor 10 Jahren in Privatvillen geflossen sein, womöglich auch von regierungsnahen Oligarchen.
Slovenské orgány sa však...
Die slowakischen Behörden haben sich jedoch zu einer gründlichen Prüfung verpflichtet und zur Annahme von Maßnahmen, die das Wiederauftreten verhindern. Dennoch bleibt es beunruhigend, dass es zu diesen Fällen gekommen ist, trotz zahlreicher Prüfungen und Warnungen. Das lässt Zweifel daran aufkommen, ob die slowakischen Institutionen in der Lage sind, Betrugsfälle rechtzeitig aufzudecken und zu verhindern. So Tomáš Stechovský, Chef der Mission des Haushaltskontrollausschusses. Dies mache das Land zu einer Bananenrepublik, erklärt der konservative Parlamentarier aus Tschechien. Regierungschef Robert Fico reagiert empört. Sollte nochmal so ein Abgeordneter in die Slowakei kommen und schmutzige Oppositionsarbeit machen wie ein Auftragsmörder, dann werden wir ihn auffordern, das Gebiet der Slowakischen Republik zu verlassen. Beim Slowakei-Besuch der zweiten Delegation aus dem EU-Parlament einige Tage danach ist die Atmosphäre weniger hitzig. Doch die verbale Eskalation wirkt nach, findet der deutsche Abgeordnete Daniel Freund von den Grünen. Er ist Teil beider Missionen in die Slowakei.
Ich kenne ja vergleichbare Situationen aus Ungarn, wo die Situation viel, viel schlimmer noch ist. Aber wir sehen schon hier auch, dass es eine Entwicklung in eine ähnliche Richtung gibt. Man kann noch miteinander reden, aber das Gespräch wird eindeutig schwieriger.
Die Sorgen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sind ähnliche wie die der Haushaltskontrolleure. Mangelnde Bekämpfung von Korruption, Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, die Medien und die Zivilgesellschaft. Durch eine Strafrechtsreform, den Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder Meldepflichten für Nichtregierungsorganisationen. Wir freuen uns über die Bereitschaft der slowakischen Regierung zur Zusammenarbeit, bilanziert der Ausschussvorsitzende Javier Sasajelos. Das hat zu einem positiven Ergebnis geführt. Das bedeutet, unsere Bedenken waren nicht unbegründet. Der Dialog zwischen der EU-Kommission und der Slowakei zeigt Erfolge und dieser Prozess muss fortgesetzt werden. Das NGO-Gesetz etwa musste der russlandfreundliche Premier Fico zuletzt deutlich abschwächen, nach Kritik von der EU-Kommission. Ähnliches gilt für die Reform der Korruptionsbekämpfung, so der slowakische Politikwissenschaftler Josef Bartora.
Ungarn war ein Fall, wo die Europäische Union in einem Lernprozess war, wo sie lernen musste, mit so einem Staat umzugehen, der die Demokratie untergräbt. Im slowakischen Fall wird es nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, dass die Europäische Kommission ziemlich stark dasteht.
Und von der Slowakei zurück zu uns nach Deutschland. Hitze und Unterricht, das kennen viele Kinder bei uns. Vor allem, wenn die Sommerferien erst später im Jahr stattfinden. Beispiel die Grundschule in Fallendar bei Koblenz. Klassenräume auf der Ost- und Südseite dort, die können sich auf bis zu 35 Grad aufwärmen und die Tage, an denen das der Fall ist, die werden immer mehr. Vor 3 Jahren wollte die Stadt die Situation verbessern, bislang erfolglos. Aber Abkühlung ist jetzt in Sicht, berichtet Martina Gonser.
275 Schülerinnen und Schüler gehen in die Fallendarer Grundschule. Eine davon ist diese 7-Jährige, die sich noch gut an den vergangenen Sommer erinnern kann.
Da war es richtig heiß und da habe ich auch geschwitzt. Dann habe ich meiner Lehrerin gesagt, kann ich was trinken?
Und natürlich durften sie und die anderen Kinder in den überhitzten Räumen etwas trinken. So der stellvertretende Schulleiter Simon Smart, der 2024 durch ausgrenzwertige Situationen erlebt hat.
In den richtig, richtig heißen Tagen, wenn die Sonne schon den ganzen Tag auf so einem Raum draufsteht, dann ist tatsächlich ab 11 Uhr im Grunde kein Unterricht mehr möglich. Dann schwitzen die Kinder, dann stöhnen die Kinder. Es war wie in einer Sauna.
Die Stadt Fallendar als Schulträgerin hat das Problem der überhitzten Klassenzimmer schon vor 2 Jahren mit einer Generalsanierung lösen wollen. Das sollte 5,6 Millionen Euro kosten. Zu viel für die Stadt. Deshalb reichte sie einen Förderantrag bei der zuständigen Schulbehörde ein, sagt Fallendars Stadtbürgermeister Wolfgang Heidmann.
8 Monate später gibt man uns Bescheid, da fehlt etwas. Der ist nicht komplett. 4 Wochen später reichen wir einen neuen ein und 2 Jahre später haben wir immer noch keinen Förderbescheid. Da musste der Rat die Reißleine ziehen und sagen, dass die Maßnahme können wir nicht umsetzen.
Und beschloss eine kleine Lösung für 1,8 Millionen Euro. Lediglich die maroden Fenster sollen jetzt gegen dreifach verglaste ausgetauscht werden. Aber das kann erst im nächsten Jahr passieren. Als Übergangslösung werden nun mobile Klimageräte angemietet. Schüler und Lehrer der Grundschule fallen da, können also aufatmen. Auch wenn es draußen wieder 35 Grad heiß werden sollte, werden sie es ab Ende des Monats drinnen schön kühl haben. Aber dann sind ja auch schon bald 6 Wochen Ferien.
Von der Grundschule entfallen dabei Koblenz. Martina Gonser berichtete. Und jetzt wird noch mehr geschwitzt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nele Hüpper. Der Traum vom Nations League-Finale im eigenen Land ist für das DFB-Team ausgeträumt. Im Halbfinale von München unterlag das Team von Julian Nagelsmann den Portugiesen mit 1:2. Aus München berichtet André Siems.
Diese Niederlage war verdient. Die erste Halbzeit noch recht ausgeglichen, 0:0. Das war mehr oder weniger ein Dorfgekicke. Die deutsche Mannschaft noch nicht richtig spielsicher. Zweite Halbzeit dann besser. Allerdings in erster Linie von den Portugiesen. Deutschland kam mit dem Momentum raus aus der Kabine. 1:0 durch Wirtz in der 48. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Joshua Kimmich. Aber die Portugiesen drehten das Spiel, hatten viel mehr Gelegenheiten und auch viel mehr von der Partie. Conceição und Ronaldo machten die Tore. Dazu stand immer wieder Deutschlands Nummer 1 im Tor. Marc-André Ter Stegen im Fokus. Der Weltklasse parierte unter anderem gegen Jota und Conceição. So war es also eine Niederlage der deutschen Mannschaft. Und auf der anderen Seite ein verdienter Sieg der Portugiesen, die am Sonntag im Finale wieder in München stehen.
Alexander Zverev, Deutschlands bester Tennisprofi, scheiterte im Viertelfinale der French Open am 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Guido Ringel.
Wieder Novak Djokovic. Nicht immer sieht der Serbe gut aus gegen Alexander Zverev. In den Grand-Slam-Matches aber ist der Serbe eine Klasse für sich. Noch immer, auch mit 38 Jahren. Aber nicht zufällig ist der Joker, so sein Spitzname, der erfolgreichste Spieler der Geschichte. Auch nach dem verlorenen ersten Satz, in dem Zverev unwiderstehlich spielte, war Djokovic in der Lage zurückzukommen. Mit Geduld und Mut. Der Mann wagt was, auch in den gefährlichsten Situationen. Und das unterscheidet ihn vom Hamburger Zverev. Der Deutsche hält vielleicht zu oft an seinem Stil fest. Lange Ballwechsel von der Grundlinie, geradlinig, bis er Druck aufbauen kann. Aber das ist eben manchmal zu ideenlos, um die Großen zu Fall zu bringen. Ein Novak Djokovic stellt sich im Lauf einer Partie darauf ein und holte sich auch an diesem Mittwochabend kurz vor Mitternacht den Viersatzerfolg. Djokovic spielt nun im Halbfinale, trifft dort auf die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Alexander Zverev scheitert mal wieder, auch beim nächsten Versuch endlich mal einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Das aus diesmal in Paris im Viertelfinale.
In der Handball-Bundesliga bleibt das Rennen um die Meisterschaft weiter spannend. Der aktuelle Meister aus Magdeburg setzte sich am vorletzten Spieltag mit 35:27 gegen Flensburg durch und springt vorerst auf Tabellenplatz 1. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Die sportlichen Hausaufgaben erledigt, die Konkurrenz vor allem aus Berlin weiter unter Druck gesetzt. Der amtierende Handballmeister aus Magdeburg darf nach dem 35:27 Heimerfolg gegen Flensburg-Handewitt weiter auf eine Titelverteidigung hoffen. Das letzte Heimspiel der SCM-Saison verlief nur 10 Minuten ausgeglichen. Dann dominierte die Wiegert 7 den phasenweise überforderten Gegner. Magdeburg zur Halbzeit bereits 17:12 in Front, spielte vor allem im zweiten Durchgang groß auf und gewann am Ende 35:27 und kletterte zunächst auf Platz 1 der Tabelle. Vorübergehend, denn die Füchse aus Berlin können sich mit einem Erfolg im anstehenden Heimspiel gegen Gummersbach den Platz an der Handballsonne zurückerobern. Endgültig raus aus dem Meisterrennen ist die MT Melsungen nach einem 26:26 gegen Lemgo. Die Füchse aus Berlin oder doch der SCM? Die Meisterfrage wird damit erst am letzten Spieltag, am kommenden Sonntag, entschieden.
Alle weiteren Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga finden Sie im Internet unter sportschau.de oder auch in der Sportschau-App. Deutschlands bester Sprinterin Gina Lückenkämper wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Vom Bayerischen Landtag bekam sie den Bayerischen Verfassungsorden überreicht. Die zweifache Europameisterin freute sich sehr.
Ja, das ist eine wahnsinnig große Ehre. Es wurde ja vorhin auch hier nochmal bei der Verleihung von dem Orden angesprochen, dass es ein Orden ist, der einfach nicht so häufig verliehen wird. Und das hat was mit einer wahnsinnigen Anerkennung zu tun.
Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigte nicht nur Lückenkämpers sportliche Verdienste, sondern auch ihr soziales Engagement. Und wie die Leichtathletin als Mentorin bei Olympischen Jugendspielen auftritt. Lückenkämper habe sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht, heißt es vom Landtag.
Der Sport war das mit Nele Hüpper. Es wird gleich 5:30.
Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Ronald Lessig. Kanzler Merz macht heute seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und ein Treffen mit der Presse im Oval Office. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
In diesem Büro in Washington war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Zelensky und des südafrikanischen Staatschefs Ramaphosa zu deutlichen Eklats gekommen. Im Mittelpunkt des Treffens mit Merz werden aus Sicht von Beobachtern der Ukraine-Krieg, die NATO und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits betont, dass er nicht als so wörtlich Bittsteller nach Washington reise und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten werde.
US-Präsident Trump hat Menschen aus 12 Ländern mit einer Einreisesperre belegt. Die Verordnung des Präsidenten trifft vor allem instabile Staaten oder Bürgerkriegsregionen, darunter Afghanistan, Libyen, Jemen, Haiti und Myanmar. Auch der Iran steht auf der Liste. Der Präsident wolle die US-Bürger so vor ausländischen Terroristen schützen, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Einreise in die USA ist den Menschen aus den betroffenen Staaten von kommendem Montag an verboten. Die NATO-Verteidigungsminister wollen heute bei einem Treffen in Brüssel neue Aufrüstungsziele beschließen. Hintergrund ist die Bedrohung durch Russland. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister werden heute um Zahlen ringen. Wie hoch sollen die Verteidigungsausgaben künftig sein? Welches Land stellt wie viele Soldaten, Luftabwehrsysteme oder Drohnen? All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Dann findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten teilnehmen. Während der amerikanische Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Rutte gerne das 5%-Ziel festschreiben würden, sind die Verteidigungsminister vorsichtiger.
In Rostock beginnt heute früh mit dem Auslaufen der ersten Marineschiffe ein NATO-Großmanöver auf der Ostsee. An der US-geführten jährlichen Übung mit dem Namen Baltops nehmen rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Hubschrauber und Flugzeuge sowie etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neuen Anrainerstaaten kein NATO-Mitglied. Moskau kritisiert die Übung als Provokation. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, im Tagesverlauf immer mehr Schauer und auch Gewitter, im Südwesten ruhiges Wetter, maximal 15 Grad in der Eifel und bis zu 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständiges und teils sehr windiges Schauerwetter bei 16 bis 26 Grad, am Samstag wechselnd bewölkt, dazu Schauer und Gewitter bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit nur zwei Meldungen, einmal von der A24 Hamburg Richtung Berlin. Hier ist zwischen Hamburg-Jenfeld und dem Kreuz Hamburg-Ost immer noch gesperrt. Hier läuft ein Feuerwehreinsatz. Und die A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West ist wegen Bauarbeiten auch bis auf Weiteres gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD Infonacht.
Mit Nikolai Russ, guten Morgen. Gut 11.000 Euro, so viel kriegen Bundestagsabgeordnete im Moment pro Monat. Aber wie viel die Politiker kriegen, das richtet sich ja immer nach der Lohnentwicklung im Land. Das alles passiert nach einem festgelegten Verfahren und heute soll dieses Verfahren auch für den neu gewählten Bundestag beschlossen werden. Und das würde eine Erhöhung um rund 600 Euro bedeuten. Dagegen regt sich Widerstand von ganz rechts und ganz links im Bundestag. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Es geht um Geld und zwar ganz konkret. Nicht ganz so konkret liest sich das auf der Tagesordnung des Bundestages. Da steht nämlich die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung. Sören Pellmann von der Linken ist dagegen.
606 Euro pro Monat mehr will man sich in die Taschen stecken. Wir halten insbesondere mit Blick auf die Situation in unserem Land diese Zahl für deutlich überhöht und es ist der falsche Zeitpunkt.
Falsch auch, weil viele Menschen sich angesichts der Inflation weniger leisten können, argumentiert der Linke. Tatsächlich ist der Anstieg der Abgeordnetendiäten an die Lohnentwicklung in Deutschland gekoppelt. Dementsprechend werden sie angepasst. Allerdings muss der Bundestag nach jeder Wahl bestätigen, dass so verfahren werden soll. Und genau darum geht es im Bundestag auf Antrag von Union und SPD. Richtig so findet der Sozialdemokrat Matthias Miersch.
Es hat in der Vergangenheit zu Mindereinnahmen geführt, es hat aber auch schon zu Erhöhungen geführt und jetzt wird in diesem Jahr zu einer Erhöhung führen. Das ist aus meiner Sicht die größtmögliche Transparenz.
Denn die Anpassung richtet sich nach Werten des Statistischen Bundesamtes. Damit kommen die Abgeordneten nicht in die Verlegenheit, selbst darüber zu bestimmen. Das ist Jens Spahn von der CDU-CSU auch ganz recht.
Insofern ist das mittlerweile ein guter, wie ich finde, weil auf Fakten basierender Umgang mit dieser sehr politischen und manchmal auch emotionalen Frage.
Und für diesen Umgang sprechen sich auch die Grünen aus. Hier ist es Fraktionschefin Britta Hasselmann.
Wir haben während der Corona-Zeit auch zwei Aussetzungen dieses Anpassungsmechanismus gehabt. Und ich glaube, es ist richtig, das so zu machen. Wir werden das unserer Fraktion so empfehlen.
Ganz anders sieht das die AfD-Fraktion. Sie stellt einen Antrag zur Abstimmung, in dem es darum geht, die jährliche Anpassung zu streichen. Auch fehlt ihr die direkte Kontrolle. Und das ist noch längst nicht alles. Fraktionschefin Alice Weidel kritisiert auch die hohen Pensionsansprüche von Bundestagsabgeordneten und fordert, dass sie in die allgemeine Rentenversicherung einzahlen sollen.
Wir bezeichnen es als hochgradig unfair, dass Menschen, die 4 Jahre im Bundestag sitzen, teilweise genauso viel oder mehr Pension beziehen als jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat.
Auch über die Tagesordnung gibt es Streit. Während die Koalitionsfraktionen eine Debatte von 25 Minuten angesetzt haben und danach im Plenum über die Diäten abstimmen lassen wollen, fordern AfD und Linke erst einmal die Überweisung in einen Ausschuss, wo in Ruhe diskutiert werden könnte. Generell halten Linke und AfD die Diäten ohnehin für zu hoch, weshalb die Linken einen Teil davon spenden werden. Fraktionschef Sören Pellmann wird grundsätzlich.
Es wäre mir lieber gewesen, wir hätten in dieser Sitzungswoche über die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro gesprochen.
Davon abgesehen, wenn die Anpassung der Diäten kommt, profitieren alle Abgeordneten davon, auch die, die dagegen gestimmt haben.
Und damit zur nächsten Sitzung.
Wirtschaft.
Weil in Brüssel beraten die EU-Verkehrsminister heute über deutliche Einschnitte bei den Fluggastrechten in diesem Fall. Im Vorfeld haben Verbraucherschützer vor negativen Folgen für Passagiere gewarnt. Jakob Mayer berichtet.
Der Christdemokrat Patrick Schnieder ist gerade mal 4 Wochen Bundesverkehrsminister und gleich sein erstes Treffen mit den EU-Kolleginnen und Kollegen könnte richtig spannend werden. Die 27 Ressortchefs und Chefinnen beraten am Vormittag in Luxemburg über ein Problem, das Millionen Menschen in der EU angeht. Genauer gesagt 9,25 Millionen. So viele Reisende hatten laut Verbraucherzentrale Bundesverband im vergangenen Jahr Anspruch auf Entschädigung, weil ihre Flüge verspätet waren. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro fällig. Die Ministerrunde diskutiert in Luxemburg über einen Vorschlag der EU-Kommission, die Schwelle für Entschädigungen deutlich anzuheben. Verbraucherschutzexperte André Duderstedt ist dagegen.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt jede Erhöhung der 3-Stunden-Schwelle ab, weil die nämlich dazu führen würde,
dass Millionen von Reisenden, die von einer Verspätung betroffen sind, zukünftig keinen Anspruch auf Entschädigung mehr hätten.
Der 12 Jahre alte Kommissionsvorschlag sieht allerdings eine pauschale Zahlung grundsätzlich erst ab 5 Stunden Verspätung vor. Weil das unter den Mitgliedstaaten nicht mehrheitsfähig ist, hat die polnische EU-Ratspräsidentschaft als Kompromiss eine Anhebung der Schwelle auf 4 oder 6 Stunden ins Gespräch gebracht. Der Verband der Luftverkehrswirtschaft würde eine Reform zugunsten der Airlines begrüßen. Die Argumentation des BDL, das helfe Passagieren sogar, weil es ihre Chancen erhöhe, trotz Störung doch noch ans Ziel zu kommen. Denn mit einer höheren Schwelle für Entschädigungen bekämen Fluglinien mehr Zeit und Gelegenheit, um eine Weiterreise zu ermöglichen. Verbandsgeschäftsführer Joachim Lang:
Fluggesellschaften brauchen einen realistischen Zeitrahmen, um ein Ersatzflugzeug mit Besatzung zu beschaffen oder aber eine Reparatur vornehmen zu können. Mit dem Vorschlag der polnischen Ratspräsidentschaft liegt ein geeigneter und fairer Kompromissvorschlag vor, der im Sinne der Verbraucher ist, nämlich so schnell wie möglich zu ihrem Ziel befördert zu werden.
Das sieht André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband ganz anders.
Diese Zeitschwelle von 3 Stunden, die wir aktuell haben, die sorgt ja auch dafür, dass da eine gewisse disziplinierende Wirkung da ist und dass die Airlines doch noch irgendwie versuchen, halbwegs pünktlich zu sein. Und jetzt zu sagen, naja, die wollen ja eigentlich nur ankommen, die Reisenden, das finde ich halt ein bisschen verkürzt, denn die wollen nicht irgendwann ankommen, sondern die wollen pünktlich ankommen.
Ob der polnische Kompromissvorschlag für eine Reform der Fluggastrechte heute eine Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten bekommt, ist völlig offen. Deutschland hat ihn im Vorfeld abgelehnt und sich dafür eingesetzt, die Schwelle von 3 Stunden Wartezeit für den Anspruch auf Entschädigung beizubehalten. Nach Ansicht der Bundesministerin für Verbraucherschutz, Stefanie Hubig von der SPD, kann die Bundesregierung keiner Regelung zustimmen, die einseitig an den Interessen der Airlines ausgerichtet sei. Verbraucherrechte seien kein Luxus, den man in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einfach abschaffen könne. Auch Spanien, Portugal und die Niederlande sind gegen entsprechende Änderungen. Frankreich und Italien unterstützen dagegen die Reform. Falls sich die Ministerinnen und Minister in Luxemburg einigen, müssten die EU-Staaten danach mit dem Europäischen Parlament verhandeln. Diese Gespräche dürften aber erst im Herbst losgehen. Für den Sommerurlaub müssen sich Reisende also noch nicht auf Änderungen bei den Fluggastrechten einstellen.
Es ist 5:40 Uhr. Hakenkreuze, Morddrohungen, Betrugsversuche und sexistische Bemerkungen. In den sozialen Medien finden wir das alles, ohne groß danach suchen zu müssen. Doch die Plattformen, die müssen sich nur darum kümmern, wenn sich ein Nutzer wirklich beschwert. In diesen Meldesystemen gibt es aber einige, deren Stimme mehr Gewicht haben als andere. Und das aus gutem Grund, denn Trusted Flagger, zu Deutsch vertrauenswürdige Hinweisgeber, die haben Expertise. Oder Tischewski erklärt das Konzept für uns.
Erst vor wenigen Tagen ist mit HateAid eine von 3 neuen Trusted Flagger-Anlaufstellen zertifiziert worden. Seit 2018 setzt sich die Berliner Organisation für Menschenrechte und gegen Hassrede im Netz ein und unterstützt Betroffene juristisch und psychologisch. Mit dem neuen Titel könnte das nun effektiver werden, so Mitbegründerin Annalena von Hodenberg.
Die identifiziert Inhalte, die gegebenenfalls strafbar sind, meldet das dann den Plattformen und die Plattformen müssen dann überprüfen, ob sie die dann gegebenenfalls löschen oder auch nicht.
Aber was unterscheidet die Meldung durch einen Trusted Flagger von der eines gewöhnlichen, vielleicht sogar selbst betroffenen Nutzers? Ganz einfach, Trusted Flagger bringen Fachkenntnisse mit.
Dafür können wir jetzt als Trusted Flagger sorgen, dass eben wenn wir diese Inhalte prüfen, wir haben Juristinnen, die das prüfen, dass eben dann Menschen zu ihrem Recht kommen und eben diese strafbaren Inhalte auch schneller entfernt werden.
Denn die juristisch vorgefilterten Meldungen von HateAid müssen dann bei den Plattformen bevorzugt bearbeitet werden. Eine Sisyphos-Arbeit, denn tagtäglich fluteten Posts mit strafbarem Inhalt Plattformen wie Facebook, Instagram oder X, so von Hodenberg. Regeln und Gesetze, die im analogen Alltag selbstverständlich sind, müssen hier umständlich durchgesetzt werden, oft sogar gegen den Widerstand von Facebook, Insta und Co.
Der Anstieg an strafbaren Inhalten auf den sozialen Netzwerken ist so massiv, dass natürlich wir da nur einfach einen kleinen Teil zu beitragen können. Und der meiste Teil bleibt eben trotzdem online, weil Plattformen nicht verpflichtet sind, proaktiv diese Inhalte zu suchen, sondern sie entfernen sie nur, wenn sie ihnen gemeldet werden.
Seit dem 2. Amtsantritt von Donald Trump sind die meist amerikanischen Plattformen noch laxer geworden im Umgang mit strafbaren Inhalten. Facebook hat den Faktencheck eingestellt, auf X herrschen Hass und Hetze fast ungebremst. Mit ihrem Digital Service Act, dem Gesetz über digitale Dienste, versucht die EU eine einheitliche Reglementierung für Inhalte zu erreichen. Nicht nur von Social-Media-Plattformen und dem amerikanischen Vizepräsidenten wird ihr darum eine Einschränkung der Meinungsfreiheit vorgeworfen. Auch die rechte Presse in Deutschland sieht in Konzepten wie dem Trusted Flagger eine Form von Denunziation. Für Annalena von Hodenberg ist es genau das Gegenteil.
Jetzt haben beide Seiten eine Rechtssicherheit. Einerseits die Betroffenen, die angegriffen wurden mit einem strafbaren Inhalt. Die haben jetzt das Recht, dass diese Inhalte schnell von den Plattformen geprüft werden und dann gegebenenfalls auch entfernt werden. Wenn aber ein Inhalt entfernt wird, der nicht strafbar ist, dann kann die Person Einspruch einlegen. Dann gibt es jetzt endlich einen Prozess und die Plattform ist auch verpflichtet, sich dann den Inhalt nochmal anzugucken. Wenn sie es dann nicht entfernt, dann kann man nochmal eine Streitbeilegungsstelle anrufen. Und wenn das nicht klappt, dann kann man noch vor Gericht gehen.
Bedarf für diese Maßnahmen gibt es genug. Um 30% sind die Zahlen von Hasspostings von 2023 auf 2024 gestiegen. HateAid will nun eine weitere juristische Fachkraft einstellen.
Die ARD-Infonacht.
Um gleich 17:45. Waffenschmuggel, Drogenhandel, Erpressung und Korruption. Viele illegale Aktivitäten, gerade im Bereich der organisierten Kriminalität, würden sich ohne Geldwäsche nicht lohnen. Geldwäsche ist ein riesiges Problem in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland gehen Experten davon aus, dass jährlich mehr als 100 Milliarden Euro gewaschen werden. In Frankfurt ist deswegen heute der Startschuss für ein neues Projekt zur Bekämpfung von Geldwäsche gefallen. Lars Hofmann berichtet.
Dirk Thomas und sein Kollege Alexander Aldrich haben ein digitales System entwickelt, mit dem die Spur des Geldes leichter verfolgt werden kann. Jede Bank, jede Sparkasse verfüge über viele eigene Daten und Kontobewegungen, wisse aber nicht, was vorher oder nachher mit dem Geld bei anderen Banken passiere. Mit dem System SafeAML, frei übersetzt, sicher gegen Geldwäsche, könnten sich Banken vernetzen und ihre Daten austauschen, sagt Alexander Aldrich.
Insofern ist das Innovative, dass wir es geschafft haben, verschiedene Banken dazu zu bringen, zu kooperieren, Daten auszutauschen und das eben nicht nur übers Telefon oder per E-Mail, wie das aktuell erfolgt bei der Geldwäsche-Nachverfolgung, sondern automatisiert und digital, sodass man eben auch sehr viel sicherer und genauer Geldwäschemuster erkennen kann.
Zum Start beteiligen sich drei Banken an dem Projekt. Die Deutsche Bank, die Onlinebank N26 und die Commerzbank. Das Start-up Eurodat, das das neue System entwickelt hat, gehört dem Land Hessen. Finanzminister Lorz will Frankfurt zum deutschlandweiten Zentrum beim Kampf gegen Geldwäsche machen. Ab Juli nimmt hier auch die AMLA, die Anti-Geldwäsche-Behörde der EU, offiziell die Arbeit auf. Mit der Behördenchefin habe er auch schon über das neue digitale System gesprochen. Denn derzeit arbeiteten die europäischen Länder und auch die Landesregierungen in Deutschland jeweils für sich daran, Geldwäsche zu bekämpfen.
Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass alle ein einheitliches System benutzen müssen. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin und wenn das natürlich unser System ist, dann freut uns das besonders. Aber erstmal geht es darum, dass die Informationen, die von den einzelnen Institutionen gewonnen werden, vernünftig miteinander verschaltet werden, damit alle auf demselben Level sind.
Das hessische Projekt sei derzeit europaweit einzigartig.
Kultur. Und da heißt es heute Morgen schon auf Morgenmorgen schauen, weil morgen jährt sich der Geburtstag des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann zum 150. Mal. Mann ist auch heute noch ein Schriftsteller, der Leser weltweit beschäftigt. Bestes Beispiel dafür? Japan. Dort erscheint dieser Tage die sage und schreibe 16. Neuübersetzung seiner Novelle Tonio Kröger. Knut Kortzen über einen Mann-Fan aus Japan.
Im großen Thomas-Mann-Jubiläumsjahr ist Yasumasa Oguro kein Weg zu weit, um den seiner Meinung nach größten deutschen Schriftsteller zu feiern. Und so macht der Professor aus Fukuoka auf dem Weg zum Thomas-Mann-Kongress in Lübeck auch in München Station, wo er einst studiert hat und seine Liebe zur Literatur des Nobelpreisträgers entdeckte. Im 6. Semester sei das gewesen, erzählt er.
Lange habe ich überlegt, aber endlich habe ich mein Bier gefunden sozusagen. Das heißt also Zauberwerk. Seitdem lese ich oder forsche ich sehr gerne Thomas Manns Werke.
Wer sich mit Yasumasa Oguro unterhält, der erfährt, dass Thomas Mann seit den späten 1920er Jahren bereits big in Japan ist, wenngleich der Germanist sofort einräumt.
Thomas Mann erfreut sich großer Beliebtheit, aber die Lektüre ist nicht so einfach für japanische Bürger.
Gerade Schriftsteller habe Thomas Mann stark beeinflusst, so etwa den japanischen Klassiker Yukio Mishima, aber auch einen zeitgenössischen Autor wie Haruki Murakami. Längst gibt es wissenschaftliche Arbeiten darüber, wie sehr Murakamis Roman Naokos Lächeln geprägt ist durch seine Zauberberg-Lektüre.
Die meisten Japaner meinen, Haruki Murakami steht unter dem großen Einfluss von also amerikanischer Literatur und teilweise deutscher Literatur, zum Beispiel Kafka. Aber als ich Student war, habe ich zum ersten Mal den deutschen Titel heißt also Naokos Lächeln, japanischer Titel also Knowledge Ut, habe ich zum ersten Mal gelesen. Dann hatte ich Eindruck, also Murakami hat sehr gerne Thomas Manns Zauberberg gelesen.
In wenigen Tagen erscheint Thomas Manns Novelle Tonio Kröger in Yasumasa Ogurus Neuübersetzung. Es ist tatsächlich bereits die 16. japanische Übersetzung dieser Künstlergeschichte, seit Tonio Kröger erstmals 1927 in der Iwanami Taschenbuchbibliothek erschien, die damals nach dem Muster von Reclams Universalbibliothek gebildet worden war. Und warum jetzt die Notwendigkeit einer Neuübersetzung? Weil die Fassungen in leicht verständlicher Sprache, die in Nippon derzeit kursieren, dem Original einfach nicht gerecht würden, so der Professor.
Das ist kein Thomas Manns Tonio Kröger mehr. Den Eindruck habe ich. Deswegen habe ich so langsam entschieden, Tonio Kröger auf Neue ins Japanisch zu übersetzen.
Yasumasa Ogurus Liebe zu Thomas Mann kann auch die Tatsache nicht trüben, dass der Schriftsteller selbst keinerlei Beziehung zu Japan hatte. Das japanische Dienstbotenpaar Wataru und Koto in der Sieben-Palmen-Villa im Exil an Pacific Palisades mal ausgenommen. Die beiden waren Gärtner und Köchin. Zivilisiert, artig, fleißig, reinlich seien sie, notierte Thomas Mann 1947. Und sie verbeugen sich so hübsch, die flachen Hände auf den Oberschenkeln. Über diese herablassenden Worte sieht der 1964 geborene Yasumasa Ogurus höflich hinweg und sagt lieber:
Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat Thomas Mann sich gegen den Atombombe in Hiroshima und Nagasaki ausgesprochen, aber er hatte nicht so große Interesse für Japan, glaube ich, japanische Kultur. Aber im politischen Sinne hat er einmal von Japan geredet.
Standpunkte.
Deutschland soll wieder auf Wachstumskurs kommen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Bundesregierung Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Schlägt sie damit den richtigen Weg ein? Unser Gastautor in den Standpunkten Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe in Oldenburg, meint, für den Anfang, ja.
Das Signal der neuen Bundesregierung ist richtig und wichtig. Steuerentlastungen in Milliardenhöhe sollen Investitionen ankurbeln und so für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Die vergangenen Jahre der Stagnation waren kein Schicksalsschlag, sondern Ergebnis einer wachstumsfeindlichen Wirtschaftspolitik. Das soll sich nun ändern. Das Instrument erweiterter Abschreibungsmöglichkeiten, also der Minderung der Steuerlast bei Neuanschaffungen von Produktionsmitteln wie Maschinen, hilft auch und vor allem dem Mittelstand. Besonders dieses Signal ist richtig und wichtig. Der Mittelstand ist Garant unserer wirtschaftlichen Stärke, Resilienz und Innovationskraft und wird trotzdem von der Politik gern übersehen oder, schlimmer noch, gegängelt und ausgebremst. Doch entlastende Abschreibungen können und dürfen nur ein Anfang sein. Sie helfen kurzfristig, verpuffen aber auch wieder, wenn sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht grundsätzlich ändert. Um unsere Wirtschaft wieder standortsicher und wettbewerbsfähig zu machen, müssen die Energiepreise ebenso runter wie die hohen Lohnnebenkosten. Und es gibt noch einen Hebel. Baut endlich die überbordenden bürokratischen Auflagen und Berichtspflichten ab. So konsequent und effektiv, wie es alle Parteien und insbesondere die CDU im Wahlkampf mal wieder versprochen haben. Das würde Unternehmen sofort und nachhaltig entlasten. Und es würde dem dann schlankeren Staat die Sorge nehmen, wie ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Sagt Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe. Im Online-Kommentar des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags SHZ heißt es, der Name für das Entlastungspaket, Investitionsbooster, solle wohl vor allem Optimismus verbreiten.
Die dicken Bretter, die den deutschen Standort vor allem belasten, sind damit aber nicht gebohrt. Krankenkassen und Rentenbeiträge werden Stand heute weiter steigen. Bei der Rente soll eine Kommission eingesetzt werden. Wie lange das dauern kann, bis sie Ergebnisse vorlegt, kann man sich gut vorstellen. Und auch die angekündigte Senkung der Stromsteuer hängt noch davon ab, ob die EU grünes Licht gibt. Beim ebenso wichtigen Bürokratieabbau ist fraglich, ob ein neu geschaffenes Ministerium hier überhaupt vorankommt.
Die geplanten Steuerentlastungen sind auch Thema in der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Sie kritisiert, dass die Körperschaftssteuer erst ab 2028 schrittweise sinken soll. Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl.
Die von Finanzminister Klingbeil hervorgehobene Planungssicherheit für Unternehmen steht damit auf tönernen Füßen. Halten die Haushaltsprobleme an, könnte eine nächste Regierung versucht sein, die weiteren Stufen zu stoppen. Es wäre noch Zeit für einen neuen Anlauf. Die Koalition müsste allerdings mutiger und radikaler als bisher daran gehen, alle Staatsausgaben zu überprüfen und Entbehrliches zu streichen. Legt Klingbeil nicht nach, ist bestenfalls ein Boosterchen zu erwarten.
Die Frankfurter Allgemeine blickt auf die Bundesländer, die weniger Steuereinnahmen fürchten.
Auch wenn es eine originelle Auslegung des Koalitionsvertrags ist, hat Kanzler Merz doch recht. Die Länder haben dort dem Investitionsbooster schon zugestimmt. Das sieht der Bundesrat wohl sicher anders, aber wenn Ministerpräsidenten von CDU, CSU und SPD, wenn auch nur als Parteipolitiker, am Tisch der Koalitionsverhandlungen sitzen, dürfen sie sich anschließend nicht über deren Beschlüsse beschweren. Das Sofortprogramm kommt außerdem allen Ländern zugute, wenn es denn erfolgreich ist. Und dann ist da noch das Sondervermögen, das zum großen Teil ihre Haushalte bereichern wird.
Und das Handelsblatt warnt:
Entlastungen für die Wirtschaft sind völlig richtig, aber sie dürfen nicht auf Pump finanziert werden. Genau damit will die Regierung jetzt aber die Zustimmung der Länder erkaufen. Ein Fehler.
Der Stichtag.
Und da geht's jetzt um einen Ausnahmesportler aus den USA. John Carlos wird heute 80 Jahre alt. Viele erinnern sich an seine sportlichen Erfolge und an ein Zeichen, das mitten in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung in den USA um die Welt ging. Bei den Olympischen Spielen. Christian Schwalb.
Als bei den Olympischen Spielen von Mexiko 1968 der 200-Meter-Lauf angeschossen wird, ahnt kein Mensch, dass dieser Lauf die Welt des Sports erschüttern wird. Die US-Amerikaner John Carlos und Tommy Smith ziehen davon. Smith siegt in neuer Weltrekordzeit. Und das interessiert schon kurz danach keinen mehr. Denn bei der Siegerehrung kommt es zu einem Zwischenfall. Die beiden schwarzen Athleten haben sich einen schwarzen Lederhandschuh übergestreift. Aber das fällt erst auf, als beide Athleten zur Hymne eine Faust in den Abendhimmel von Mexico City recken. Die schwarze Faust, das Symbol für die Black Power Bewegung, eine wichtige Strömung der Bürgerrechtsbewegung zu Hause in den USA. In den USA werden die beiden Sprinter von Schwarzen und Bürgerrechtlern gefeiert. Vom weißen Amerika schlägt ihnen der blanke Hass entgegen. John Carlos stellt sich im Interview dem Vorwurf, es ganz bewusst auf die Rolle des Märtyrers angelegt zu haben.
Zyniker könnten sagen, sie haben doch alles. Ruhm und Medaillen.
Das kann man nicht essen. Und meine Kinder können Ruhm und Medaillen auch nicht essen. Alles, was wir wollen, sind gleiche Chancen als Mensch.
Ein Jahr nach den Spielen von Mexiko stellt John Carlos den 100-Meter-Weltrekord ein, wechselt dann von der Leichtathletik in den American Football, verletzt sich und beendet gerade einmal 25-jährig seine Karriere als Sportler. 2003 ziehen Carlos und Smith in die amerikanische Ruhmeshalle der Leichtathleten ein, wegen einer Geste, die um die Welt ging. Geboren wurde John Carlos am 5. Juni 1945, heute vor 80 Jahren.
Der Stichtag von und mit Christian Schwalb. Und das war die ARD-Infonacht für diesen Donnerstagmorgen mit Nikolai Rust. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Donnerstag, den 5. Juni 2025. Und die Zeit, es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand blockiert ein defekter LKW die rechte Spur. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr zu umfangreichen Sperrungen. Betroffen unter anderem Blücher, Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dalles-Allee ist zwischen Jitzer-Grabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine freie Spur.
Es ist 6 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Friedrich Merz ist ja schon fast angekommen in Washington. Der Kanzler trifft heute Donald Trump. Und wenn Merz landet, dürfte er von Glück reden, aus Deutschland zu kommen. Andere Länder hat der US-Präsident nämlich gerade mit einem Einreisestopp belegt. Damit beginnt Matthias Wetzel die Meldungen.
US-Präsident Trump hat angeordnet, Menschen aus 12 Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten künftig zu verwehren. Zu den betroffenen Ländern gehören unter anderem Afghanistan, Myanmar, Kongo, Haiti, der Iran, Libyen, der Sudan und der Jemen. Das Verbot soll am Montag in Kraft treten. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft. Darunter sind Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Man könne Menschen aus den betroffenen Ländern vor der Einreise nicht ausreichend überprüfen. Trump hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit Einreiseverbote für einige Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung verhängt. Bundeskanzler Merz wird heute zu seinem Antrittsbesuch in Washington erwartet. Er wird am späten Nachmittag unserer Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Merz hat seit seinem Amtsantritt schon mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Aus Washington, Ralf Borchert.
Der Dealmaker Trump wird Merz auch fragen, was er konkret zu bieten hat. Zum einen geht es um das Thema Handel und Zölle. Aus Trumps Sicht hat die Europäische Union die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit ausgenutzt. Zum anderen geht es dem Präsidenten um höhere Militärausgaben. Trump will das US-Engagement in der NATO nur im gleichen Maß aufrechterhalten, wenn die Europäer deutlich mehr tun. Konkrete Ergebnisse werden von US-Seite von diesem Besuch aber kaum erwartet, auch nicht mit Blick auf das Thema Russland und Ukraine. Für Friedrich Merz heißt das am Ende, wenn er Donald Trump zumindest in Einzelfragen vom bleibenden Gewicht Deutschlands und Europas überzeugen kann, dann war die Reise schon ein Erfolg.
Eine Mehrheit in Deutschland ist laut einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Die USA haben